Lasst uns mal typisch berlinerisch reden. Halleluja! Es ist so schön, bei euch zu sein. Es ist ein Vorrecht für mich. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und ich muss wirklich sagen, ihr seid eine tolle Gemeinde. Ihr seid echt eine tolle, lebendige Gemeinde, wo man spüren kann, da lebt Gott, da wird Gott auch gelebt. Und ich finde vor allem Kinderarbeit ist sowas Wertvolles. Investieren in die Zukunft, investieren in die nächste Generation, liegt mir unwahrscheinlich auf dem Herzen. Ja, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir die Kinder rechtzeitig abholen, damit sie vor der Welt bewahrt werden. Damit sie wirklich die Werte behalten, ja, und dass sie mit Werten aufwachsen können, damit sie leben können und in der Gegenwart Gottes wirklich geführt werden. Amen. Zu meiner Person. Ich habe ja so eine nette Einladung, Vorstellung bekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, bin ich das? Aber ich bin es tatsächlich und das Ding hier fängt halt mittendrin meines Lebens an. Und lasst mich am Anfang anfangen. Also ich bin 65 Jahre alt, ich bin Witwer, bin Vater von zwei erwachsenen Kindern, ich habe eine Tochter mit 35, ich habe einen Enkel mit 8, ich habe einen Junior mit 28 und habe eigentlich ein tolles Leben. Amen. So ganz einfach ausgedrückt. Ich habe ein tolles Leben, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben, ja, und habe mein Leben eigentlich so ein bisschen unter Philipper 3 gestellt, wo Paulus sagt, eigentlich bin ich dankbar, aber ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und das, was hinter mir liegt, interessiert mich nicht mehr so arg. Aber zur Geschichte meines Lebens gehört einfach auch meine Vergangenheit dazu. Und meine Vergangenheit wäre schlecht. Oder wenn es nur die Vergangenheit wäre, wäre es die Vergangenheit. Aber wenn ich Gott mit hineinbringen kann und kann sagen, was Gott aus meiner Vergangenheit gemacht hat, dann gebe ich ihm die Ehre und darum geht es. Weil er ist derjenige, der mein Leben upside down gedreht hat. Amen. Geboren bin ich 1959. Ich fange eigentlich immer an, mein Leben geht los wie die Bibel. Am Anfang war alles öd und leer. Aber zu dem Zeitpunkt, auch wenn ich es nicht gewusst habe, schwebte der Geist Gottes schon über mir. Amen. Geboren bin ich 1959 am 1. März im Frauengefängnis, das ist ein Sonntag gewesen, im Frauengefängnis in Eichach. So fängt eine gute Geschichte immer an, du bist im Gefängnis geboren. Ich wurde von meiner Mutter ich wurde zur Adoption freigegeben, habe 4 Jahre im Waisenhaus gelebt. Und habe dann Adoptiveltern bekommen, die ich also wirklich, wo ich sagen muss, ich bin damit im natürlichen Bereich sehr gesegnet gewesen. Ja, meine Eltern waren Unternehmer, mein Vater hat eine Baustoffhandlung gehabt. Ja, ich bin in einem wirklich behüteten Elternhaus aufgewachsen. Ja, und es ging eigentlich alles gut. Ich bin gerade dabei, so meine Biografie ein bisschen zu schreiben. Das soll als Buch im nächsten Jahr rauskommen. Und ich habe so die Zeit von meiner Adoption bis zum Schulende mit 15, 16 mal jetzt so Revue passieren lassen. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Es war eigentlich alles in Ordnung. Ich habe gute Eltern gehabt, ich habe Freunde gehabt, es war alles in Ordnung. Aber irgendwas war doch nicht in Ordnung. Ja, und dann bin ich so aufgewachsen, ich habe meine mittlere Reife gemacht, habe allerdings dann mit 13 schon angefangen, das erste Mal Alkohol zu trinken. Und bin da recht schnell, recht tief hineingekommen, ja, ohne dass ich es irgendwo gemerkt habe. Ja, und habe angefangen dann, ich bin mit 15 aus meinem Elternhaus ausgezogen, bin 200 Kilometer weitergezogen, um eine Ausbildung als Großhandelskaufmann zu machen. Das war damals anders nicht machbar, weil in der näheren Umgebung wäre ich ja bei der Konkurrenz gewesen. Also hat man gesagt, okay, wir schicken ihn mal etwas weiter weg. Und da war ich dann mit 15,5 gestanden. Ich habe so ein einzelnes Zimmer gehabt bei einer wirklich netten, älteren Frau, so wie sie früher waren, mit diesen Küchenschürzen von morgens bis abends einheitlich die ganze Woche. Ja, die war auch Witwe und bei der habe ich dann gewohnt. Die hat ein kleines Häuschen gehabt und ich habe meine Ausbildung gemacht. Aber ich habe die Ausbildung zwar gemacht, aber ich habe angefangen, ich war mehr in Gaststätten unterwegs. Ich bin recht früh dann in eine Disco hineingekommen und habe dann in der Disco auch noch gearbeitet. Und so hat mein Leben eigentlich eine Trendwendung gekriegt, dass ich eigentlich nur noch zwischen Arbeit und Party gelebt habe. Mein ganzes Leben bestand aus Arbeit und Party. Ich habe meinen Job gut gemacht, mein Chef war einigermaßen zufrieden mit mir. Wenn ich nicht gekommen bin, weil ich nicht konnte, aus irgendwelchen Gründen, ja, dann war das in Ordnung. Aber das, was ich gemacht habe, war gut. Ja, aber der Alkohol hat damals schon mein Leben bestimmt. Und so ging das also. Eigentlich geht es ja nicht mit Alkohol nicht schnell bergab, sondern langsam bergab. Mit 25 war ich jüngster Filialleiter einer Möbelhauskette. War mein Vater, wie ich mit der Ausbildung fertig war, hat mein Vater das Unternehmen verkauft. Da war ich auch dumm dagestanden und sage ich so, okay, jetzt habe ich Großhandelskaufmann gelernt, dass ich den Laden übernehme. Jetzt eigentlich wollte ich Fernfahrer werden. Ja, und jetzt stehe ich da und du hast den Laden verkauft. Auch nicht schlecht. Ja, dann habe ich umgesattelt, bin in die Möbelbranche, war mit 25 Jahren jüngster Filialleiter einer Möbelhauskette mit über 50 Filialen. Also bis dahin war noch immer alles in Ordnung. Bin dann umgezogen, habe 3 Jahre in Garmisch-Partenkirchen gewohnt. War alles gut, aber der Alkohol hat mehr und mehr zugenommen und mein Leben bestimmt, ohne dass ich gemerkt habe, was Sucht mit mir eigentlich macht. Weil Sucht verändert dein Leben, weil Sucht heißt, du suchst. Ja, und ich habe ewig lang gesucht und gesucht und bin immer weiter in die Spirale nach unten hineingekommen und habe eigentlich mich irgendwann völligst aufgegeben. Und da geht, ich mache das ganze Ding ein bisschen kompakter. Wenn wirklich jemand Interesse hat, sich das mal etwas genauer anzugucken, ERF, gib ERF ein, gib Konrad Oberle ein, kannst mein Lebenszeugnis komplett hören. Ja, und das soweit hat Gott das dann hergestellt. So, dann stand ich in diesem Anzug in Frankfurt, ich habe in der Ecke von Aschaffenburg gewohnt, ich stand in diesem Anzug, ja, in Frankfurt am Bahnhof, habe wieder eine Nacht durchgezockt und habe gesagt, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr auf diese gesellschaftlichen Zwänge, ich habe keine Lust mehr zu funktionieren, ich habe keine Lust mehr, irgendjemand was Gutes zu tun und irgendwo was zu machen, wo ich überhaupt nicht mit übereinstimme. Ich will dieses Leben so nicht mehr leben. Und dann bin ich komplett ausgestiegen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich war da gestanden mit dem Anzug, 2 Reiher, Seitenhemd, Seitenkrawatte, habe ich gesagt, ich mache nichts mehr. Habe mein Konto leer gemacht und bin in Frankfurt auf der Straße geblieben. Und habe 3,5 Jahre unter der Brücke gelebt. Völligst losgelöst. Völligst aus allen Dingen herausgenommen. Meine Eltern haben gewusst, wo ich bin. Die Polizei hat, die Zinser Polizei, weil sie ja nichts gewusst haben. Ich habe mich ja nicht gemeldet. Und dann haben sie angefangen, haben die Polizei gesucht. Die Polizei hat ihnen gesagt, wir wissen, wo er ist, aber wir können nicht eingreifen. Es ist ein erwachsener Mann. Er darf selber entscheiden, wo er leben möchte. Und wenn er sich dafür entschieden hat, ist das für sie vielleicht schlecht, aber es ist seine Entscheidung. Es war meine Entscheidung. Und dann habe ich 3 Jahre da unter der Brücke gelebt. Mein Alkoholkonsum hat zugenommen. Ich habe gebettelt auf der Straße. Ich habe Menschen sterben sehen auf der Straße. Ich habe Drogenabhängige gesehen. Also ich habe das komplette negative Programm des Lebens komplett live über 3,5 Jahre miterlebt und erleben können, wie Menschen kaputt gehen. Und irgendwann war ich dann im Januar 93, war ich dann da unten am Main gesessen, unter der Brücke und habe mir so meine Gedanken gemacht. Da habe ich irgendwo einen lichten Moment gehabt. Ich meine, ich kann das heute alles anders betrachten. Heute weiß ich, da hat Gott schon angefangen, mich zu ziehen. Aber damals habe ich gedacht, habe ich so über mein Leben nachgedacht, wenn du so weitermachst, wie du im Moment unterwegs bist, hast du dich in 2 Jahren komplett weggemacht. Dann lebst du nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine gescheiterte Ehe hinter mir. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Tochter mit 3 Jahren. Die hat ein Recht auf ihren Vater. Ich habe schon keinen Vater gehabt, also keinen leiblichen Vater. Meine Tochter hat ein Recht auf ihren Vater. Sie kann nichts dafür, sie hat ein Recht darauf. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich will mein Leben noch mal ändern. Das war der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, irgendwas muss sich verändern in meinem Leben. Dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, sei so gut, besorg mir einen Therapieplatz. Der war völligst von den Socken, weil er 10 Jahre lang versucht hat, mich davon zu überzeugen, dass ich eine Therapie brauche. Und ich ihm 10 Jahre erklärt habe, weil ich ja immer noch erfolgreich war in allem, was ich getan habe, habe ich ihm 10 Jahre lang erklärt, ich brauche keine Therapie, mein Leben ist in Ordnung. Aber ich war kaputt bis zum Anschlag. Und wie oft sind wir kaputt bis zum Anschlag und geben uns selber nicht zu und lassen es auch die anderen nicht erleben. Ja? Und dann kam ich an den Punkt und hat dann gesagt, okay, sei so gut und besorg mir einen Therapieplatz. Ja, und dann hat er... Und dann habe ich in der Zeit einen Arzt kennengelernt, der sich um Obdachlose gekümmert hat. Und bei dem war ich und dieser Arzt hat mir immer einen von Jesus erzählen wollen. Und ich habe ihn dann immer angeguckt und gesagt, weißt du was, Klaus, bist ein toller Typ, machst eine tolle Arbeit für mich. Aber lass mir doch bitte schon meine Ruhe mit deinem Jesus. Ich wollte mit Gott nichts zu tun haben. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich bin, das Waisenhaus war geführt worden von Nonnen. Meine Adoption ist vermittelt worden von einem Abt. Ich bin in den Kindergarten gegangen, da waren Nonnen. Ich habe mit diesem Gott zu tun gehabt. Ich bin im katholischen Elternhaus aufgewachsen. Und ich habe mit 13 gesagt, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich war absolut raus aus irgendwelchen Glaubensdingen. Und dann habe ich dem gesagt, weißt du, Klaus, lass das mal gut sein. Dann komme ich da an dem Tag zu ihm und sage, weißt du was, Klaus, ich habe mir entschlossen, ich mache eine Therapie. Dann guckt er mich an, das erste, was er sagt, ist Halleluja. Dann habe ich mir gedacht, ja klar, was habe ich erwartet? Ja. Aber das ist, wisst ihr, wenn Leute im Background für dich beten, ohne dass du weißt, dass Leute für dich beten, greift Gott in dein Leben ein, ohne dass du weißt, merkst, dass Gott in dein Leben eingreift. Amen. Amen. Deshalb traut unserem Gott mehr zu, wie wir manchmal sehen. Weil es dauert ab und zu mal ein bisschen, bis deine Gebete die Frucht hervorbringen, für die du gebetet hast. Ja. So 2 oder 3 Tage später bin ich wieder bei diesem Klaus. Und dann sagt er zu mir, du willst immer noch raus? Und sage ich, ja, eigentlich schon. Da draußen sitzt einer, der hat so einen Kaffee noch dabei gehabt für Obdachlosen, da draußen sitzt einer, der könnte dir eventuell helfen. Da komme ich da raus und dann gucke ich auf einen Mann, 1,70 Meter groß, 170 Kilo schwer. Imposante Erscheinung. Aber genauso war auch sein Blick war voll mit Liebe, voll mit Annahme. Er hat mich nur angeschaut und hat zu mir gesagt, du willst raus? Sag ich, ja. Morgen früh Südseite Hauptbahnhof, wir fahren da und dahin. Wir fahren zum Haschhof. Wo fahren wir hin? Wir fahren zum Haschhof. Denke ich, mein Gott, ne, ich will mit dem Trinken aufhören, sonst Kiffen anfangen. Da habe ich dieses R dazwischen drin nicht gehört, dieses Haschhof. Und das ist ein altes Gut gewesen in der Oberpfalz tatsächlich. Und ich bin gestern hier angereist und habe bei eurem Pastoren-Ehepaar übernachten dürfen. Vielen Dank dafür. Und wir unterhalten uns so über die Gegend, wo wir herkommen. Ich habe ja am Dialekt gehört, der ist nicht typisch berlinerisch. Ja, die kommen nicht unbedingt aus der Stadt hier. Ja, und unterhalten uns so. Und so während dem Gespräch kommen wir auf einmal auf das Gespräch, welcher Pastor mich denn unter der Brücke herausgeholt hat. Sage ich, ja, das war der Olli. Dann guckt er mich an und sagt, der Olli vom Haschhof? Sage ich, ja. So klein ist die Welt, dass du nach Berlin fährst, um jemanden zu treffen, der den Olli vom Haschhof kannte und die Reha-Arbeit. Ja, die wissen genau, von was ich rede hier. Ja. Und dann saß der Typ also da und hat mir da was erzählt von wegen unten. Dann kam natürlich der Kaufmann. Was muss ich machen? Krankenkasse drauf, bla bla. Machen wir alles, wenn wir dort sind. Völligst entspannt. So hat sich dieser Mensch, und dann bin ich am nächsten Tag, ich habe lang überlegt nachts, und ich hatte einen Kumpel damals, mit dem war ich fast drei Jahre unter der Brücke zusammen, der war zwischendurch mal auf Therapie gegangen, woanders hin. Er sagt, Mensch, Conny, geh doch dahin, du, das ist toll, Tischtennis, Schwimmbad, da kannst du richtig gut erholen. Sag ich, ja, das klingt alles ganz gut, sag ich, weißt du, Eugen, aber der Punkt an der Sache ist, du bist nach 6 Wochen wiedergekommen und nach 3 Stunden hast du einen Zustand gehabt, wie du gegangen bist. Und das ist nicht der Punkt, den ich wollte. Ich wollte mein Leben verändern. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich es machen soll, aber ich wollte eine Veränderung. Und das ist das, was wir, glaube ich, immer noch brauchen. Wir brauchen diesen Hunger, diese Leidenschaft nach Veränderung in unserem Leben. Wir sollten nie zufrieden sein. Wer war denn das? Du warst das, glaube ich, eben mit dem. Das sind Menschen mit Herausforderungen, ja? Wenn du heute da sitzen hast, eine Herausforderung in deinem Leben und es ist völligst egal, welche Herausforderung das dir gegenübersteht. Erstens mal sagt die Bibel, sprich zu deinem Berg, sprich zu deinem Problem, heb dich hinweg. Zweitens mal wird dein Gott dich durch jede Herausforderung hindurchführen. Und er wird dir helfen und er wird dir beistehen, er wird dein Leben so machen, wie er es vorherbestimmt hat. Gib deine Hoffnung nicht auf, welches ein großes gib dein Vertrauen nicht auf, welches eine große Hoffnung ist. Das ist der entscheidende Punkt für uns immer wieder, dass wir wissen, wer wir sind, weil wir wissen, wer unser Gott ist. Amen. Und nur wenn ich meinen Gott kenne, weiß ich, wer ich bin. Und deshalb ist es so wichtig, ich will eigentlich gar nicht so großartig predigen, aber deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort kennen, dass wir ihm vertrauen und dass wir das Wort in unserem Leben lebendig machen und danach agieren und arbeiten, denn dann kann Gott eingreifen in unser Leben und kann unser Leben verändern. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass du gut und perfekt bist. Wenn das der Fall wäre, würde ich nicht hier stehen und ein Mikrofon in der Hand haben, sondern Gott ist darauf angewiesen, dass du ihm vertraust, dass du ihm sagst, ich liebe dich, und dass du ihm sagst, Herr, ich habe keine Ahnung, aber danke, dass du es machst. Lass mich tun, was ich tun soll, Herr, aber übernimm du bitte deinen Part auch. Ich habe neulich in einer Predigt gehört von jemandem, der hat einen schönen Satz gesagt für mich. Und das klingt so herausfordernd. Gib Gott einen Job zum Tun. Gib Gott was zu tun, er möchte es. Er wartet darauf, von dir eingeladen zu werden, dass du was tust. Amen. Und das war der Moment, wo, wisst ihr, er hat mich hier als erstes eingeladen. Und das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, er dreht die Herzen der Menschen zu ihm. Ja, er hat mich eingeladen, zu ihm zu kommen. Ja, und das ist an dem am nächsten Tag passiert, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache mich auf den Weg, ich gehe zu dem Typ, wenn das nicht funktioniert, wo der mit mir hinfährt, dann komme ich wieder. Und dann sind wir losgefahren und es war eine tolle Fahrt und ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, dass der Typ Pastor ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der ein christliches Reha-Zentrum hat. Ich wäre überhaupt nicht eingestiegen. Ganz ehrlich, kein Weg hätte mich dahin gebracht. Dann kommen wir dort an, mitten in der Nacht oder spätabend, es war im März, es war dunkel und heute weiß ich, thank Gott, dass es dunkel war, sonst wäre ich gleich gegangen. Du weißt, die zwei wissen, wie der Haarschopf ausgesehen hat zu der Zeit, die waren recht früh dort. Es war wirklich ein altes, heruntergekommenes Gehöft. Ja, ich bin da ausgestiegen in den Bus, der Erste, der mir über den Weg läuft, guckt mich an. Sagte, hallo Bruder, schön, dass du da bist, darf ich für dich beten? Bin ich hier gelandet? Dann haben sie mich da in so ein, es nannte sich Entzugsstation, es war eigentlich ein umgebauter Kuhstall. Da standen ein paar Betten drin, auf der einen Seite, ja, in zwei so Abteilungen, jeweils drei Betten. In der Mitte, in dem Durchgang, war so ein, früher gab es diese kleinen Kanonenöfchen, die mit Holz geheizt worden sind in den normalen Wohnungen. Der stand in der Mitte drin, der durfte arbeiten, dass die Bude warm ist. Und ich komme da rein und denke, oh je, ist hier warm. Komme ja von unter der Brücke. Geschlafen, am nächsten Morgen die Tür aufgemacht, da rausgeguckt, Tür zugemacht und gedacht, ei. Jetzt gehen die Halluzinationen los. Mach die Tür auf, guck auf eine riesige Jauchengrube, die mit Brettern zugemacht war. Da in der Ecke steht so ein Plumpsklosett, wie man sie früher auf dem Bauernhof gehabt hat. Toilette außerhalb, die etwas Älteren, die wissen, von was ich rede. Die Jüngeren dürfen die Erfahrung mal machen. Geh mal auf so eine Toilette. Oben drüber mit Taubenschlag, dann gucke ich um die Ecke rum. Komplett altes, verfallenes Scheunengebäude mit Holz. Mein Gott, nee, wo bist du denn hier gelandet? Dann haben sie mich in das Haupthaus gebracht und haben mich in die sanitären Anlagen gezeigt. Die sanitären Anlagen bestand aus einer Gussbadewanne. Die Alten wissen auch noch, was ich meine. Richtig schweres, altes Material. Einsam im Freien gestanden, nur die Füße und das Ding und eine Wasserleitung rüber. So ein kleines Handwaschbecken war da. Und da in der Ecke war so ein kleines, mit Holz ein Verschlag gebaut, da war die Toilette drin. Hey, mein Gott, wo bist du denn hier hingekommen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, herausfordernd, aber es hat einen Vorteil, das ganze Ding. Ich habe ja in Frankfurt unter der Brücke diesen Panoramablick gehabt, direkt. Weißt du, wo Leute Geld dafür zahlen, dass sie die Schifffahrt sehen und so weiter. Aber es war halt zugig, ne? Weil Fenster haben die ja keine unter den Brücken eingebaut. Ja? Und dann war ich da jetzt in diesem Haarschopf drin und dann war aber Gott sei Dank, da waren mal Fenster drin. Da habe ich gesagt, okay, das machen wir. Ich sage, jetzt bin ich mal da, jetzt fangen wir mal an. Ich will dann nicht so weit in die Details reingehen. Sagen wir es mal so rum, die ersten 4 Wochen war ich mehr am Gehen als am Bleiben. Ja, Sucht zieht. Verkehrte Gedanken ziehen. Fehler ziehen. Nicht aufarbeiten von Problemen zieht dich immer von Gott weg. Weil da immer eine Thematik drin besteht, wo dir jemand erzählen will, Gott macht nichts in deinem Leben. Gott hilft dir nicht. Gott schafft es nicht. Und in der Sucht ist das noch ein Stück schlimmer. Und ich war immer wieder am Gehen, am Kommen, am Gehen, am Kommen. Und irgendwann war ich dann in dem Büro von dem Olli stand. Mittlerweile hatte ich dann kapiert, was das da wirklich ist. Ja, so mit Ora et Labora, bete und arbeite. Ja, und dann war ich mal da drin gesessen bei ihm im Büro. Und dann habe ich einen, ich nenne das monologischen Dialog mit ihm geführt. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe selber mit mir geredet und eigentlich mit ihm und habe ihn dabei angeschaut und habe gesagt, weißt du was, du Typ hast mir in Frankfurt versprochen, dass du mir hilfst. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Ich habe ungefähr so viel Vertrauen in dich, weil viel mehr ist nicht übrig geblieben unter der Brücke. Aber all das, was ich an Vertrauen habe, das werde ich jetzt in dich investieren. Im Nachhinein ist mir eins bewusst geworden, das war kein Dialog zwischen meinem Pastor Olli und mir, das war ein Dialog zwischen Jesus und mir. Ich hab das, was er ausgestrahlt hat, dieser Jesus in ihn, mit ihm hab ich echt einen Vertrag gemacht, ich vertraue dir. Und das war der Moment, wo ich nicht mehr gehen wollte. Seit dem Zeit wollte ich nie mehr gehen und Jesus hat mich nicht einmal alleine gelassen, das sind jetzt 30 Jahre, nicht einmal alleine gelassen. Er hat mich an der Hand genommen, hat mich geführt und hat mich geleitet. Und war es ein leichter Weg? Wer mich kennt, weiß, für mich gibt es keine leichten Wege. Ich gehe immer exzessiv und immer bis zum Anschlag. Ja, und dann habe ich irgendwann, nach 14 Tagen später, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich habe gesagt, okay, lass uns auf diese Reise gehen. Ich habe ihn eingeladen und habe gedacht, okay. Und dann habe ich auch im ersten Moment gedacht, jetzt kommt da irgendwas ganz Besonderes. Jetzt bin ich eine neue Schöpfung, jetzt ist alles vorbei. Und dann habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt, ich muss ja immer noch an mir selber arbeiten. Das Ding fällt nicht einfach von dir weg und du bist zwar eine neue Schöpfung. Ich meine, wir können das heute alles sehr schön erklären und aufbauen, wie das Wort Gottes ist. Dein Geistmensch ist in dem Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, sofort erneuert und neu geboren in Christus, erlebt in Christus. Dieser Geistmensch ist in Ordnung in dir. Aber da gibt es immer noch diese quietschende Seele in dir und es gibt dein Fleisch, das immer noch Verlangen hat, ja, wo immer noch befriedigt werden möchte und du musst einen Kampf kämpfen. Deshalb heißt es, kämpf den guten Kampf des Glaubens, geh in die Herausforderungen hinein und hör mehr auf die Stimme des Heiligen Geistes, wie auf die Stimme, die dich zur Schokolade und sonstigen Blödsinn einlädt. Ich liebe Schokolade, mal ganz vorab gesehen. Ja, aber hör nicht den Einladungen der Welt zu. Ja, und das ist unsere Herausforderung, das ist die Herausforderung von jedem von uns. Und ihr wisst alle, von was ich rede. Ja, wo die Welt, wenn die Welt anfängt und zieht, und ich bin gar nicht so dabei, dem Teufel immer die Schuld zu geben, lass doch mal den Teufel außen vor, der ist nicht für alles schuld. Ja, oft sind wir selber diejenigen, die uns im Weg rumstehen. Oft wollen wir nicht verändern. Oft wollen wir beides gleichzeitig machen. Ja, wir wollen die Frommen, die Heiligen, die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, aber wir wollen unseren Lebensstil behalten. Wir wollen nichts verändern. Und im Römer 12 heißt es, ändert euer Denken und Sinnen, weil wenn du anfängst, dein Denken und Sinnen zu ändern, dann ändert sich auch dein Verlangen vom Leben. Amen. Weil wenn du anfängst, das Wort Gottes in dich hineinzunehmen und lässt das Wort Gottes in dir Kraft wirken und lebendig werden, dann wirst du merken, dass deine Gedanken ins Reich Gottes hineingehen, nicht mehr in die Welt. Dass du mehr über ihn nachdenkst und mehr über das, was du Gutes tun kannst. Weil Reich Gottes ist für mich immer, immer der Barmherzigkeitsdienst an dem Nächsten. In irgendeiner Form. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deine Feinde und bete für deine Feinde. Tu Dienste, die Christus uns vorgelebt hat. Das ist für mich dieses wahrhaftige Lebendigsein des Wortes Gottes. Wir können noch so fromm und noch so heilig sonntags morgens in den Gemeinden zusammenkommen und unter der Woche völligst in der Welt leben. Und dann wundern sich Menschen, warum sich ihr Leben nicht verändert, warum sie unzufrieden sind. Deshalb sage ich ganz bewusst, ich bin ein glücklicher, zufriedener Mensch, der völligst ausgeglichen ist, ja, und sehr dankbar ist mit dem, was Gott in meinem Leben die letzten 30 Jahre getan hat. Und nein, ich bin nicht zufrieden, weil ich möchte das haben, was Gott für mich noch hat. Aus dieser Ruhe heraus. Und dann habe ich angefangen, bin mit Gott gegangen. Und es war wirklich herausfordernd. In so einer Arbeit, wenn du bist, es war wirklich wie eine Klosterarbeit. Morgens Andacht, mittags Lobpreis, abends Gebet, zwischendurch arbeiten. Spartanisches Leben. Aber alles, was da spartanisch war, wenn du von unter der Brücke kommst, war eigentlich immer mehr. Und ich habe tolle Geschichten und Sachen erlebt, wie Gott in dieser Arbeit sich verherrlicht hat und wie er mein Leben angefangen hat, wirklich zu verändern. Und ich bin wirklich ein Verrückter, wie ich das gesagt habe. Nach zwei Jahren, im Oktober 1995, bin ich als Missionar nach Uganda geflogen. Weil ein Jahr vorher ich meinem Pastor einen Brief übersetzt habe, vom Englischen ins Deutsche, der konnte kein Englisch, und beim Übersetzen habe ich in meinem Herzen gespürt, da muss ich hin. Ich habe keinen Ton gesagt, zu meinem Pastor, zu niemandem, ich habe das einfach in meinem Herzen bewahrt. Und das Einzige, was ich gemacht habe, sage ich, Herr, wenn das von dir ist, ich bin dabei. Ich habe da überhaupt kein Problem. Mein altes Leben hat mich nicht mehr interessiert. Ja, ich war dankbar, ich war zufrieden, ich wollte für den Herrn unterwegs sein. Mein Herz hat gebrannt für Jesus. Ja, und ja, es war nicht alles in Ordnung in meinem Leben, absolut nicht. Ja, viele Fehler, viele Erfahrungen, aber das ist ja, wenn Gott anfängt mit dir zu arbeiten und Gott mit dir unterwegs ist, dann holt er das ja Stück für Stück hervor, was nicht in Ordnung ist. Und wir sind ja Weltmeister darin, dem anderen zu sagen, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Das ist so einfach, dem anderen zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Aber es ist so schwer, sich selber einzugestehen, mein Leben ist ja auch nicht in Ordnung. Nicht persönlich nehmen, nicht persönlich gemeint. Da muss ich aufpassen, ich habe da schon Leute erlebt, die ganz komisch reagieren. Und dann waren wir im April oder so, 1995 waren wir in Toronto, der eine oder andere kennt noch den Toronto-Segen. Und dann war ich mit dem Olli dort und in Toronto haben wir eigentlich Uganda freigesetzt. Da fangen wir jetzt an. Und das muss man sich erstmal geben, wie Gott teilweise Menschen benutzt oder gebraucht. Da ist eine Reha-Arbeit mit völlig kaputten Menschen. Außerhalb der Gesellschaft, keine Anerkennung in der Gesellschaft, zerbrochene Menschen, die Christus kennenlernen. Und mit diesen zerbrochenen Typen schickt Gott nach Uganda und lässt eine Station für Straßenkinder aufbauen. Es geht nicht um die Zerbrochenen, es geht um Gott. Weil Gott sagt, hey, wenn ich berufe, dann befähige ich. Und es gibt nichts, was für Gott zu groß wäre, was er nicht tun könnte. Er hält Ausschau nach denen, wie heißt es im Jesaja, ist das, glaube ich, wen darf ich senden? Das ist der entscheidende Punkt. Hast du einen Hunger danach, für Gott unterwegs zu sein? Willst du mit Gott unterwegs sein? Willst du für Gott da sein? Ja, willst du Gott nicht nur für dich haben, sondern darf Gott dich für die anderen haben? Darf Gott durch dich zu den anderen wirken? Das ist der entscheidende Punkt. So, dann sind wir von Toronto heimgeflogen. Ja, und in dem Moment, als wir heimgeflogen sind, fängt der Olli an und erzählt da die ganzen Leute, die da mitfahren sollten. Mein Name ist da nicht gefallen. Denke nur, gut, okay, alles gut. Dann sind wir daheim, kommen in die Vorbereitung, alles in Ordnung. Ich habe dann irgendwann, weil mein Name nie dabei war, irgendwann habe ich gesagt, okay, Herr, dann habe ich verkehrt gehört, dann hast du einen anderen Plan für mich und wollte es eigentlich abhaken. Am nächsten Tag treffe ich meinen Pastor im Innenhof und wir unterhalten uns über irgendwas. Dann guckt er mich auf einmal so an. Beim Vorbeigehen guckt er nochmal so zurück und sagt, weißt du was, du weißt aber schon, dass du mit nach Uganda fliegst. Ne? Und da wusste ich, hey, Gott antwortet darauf. Und dann sind wir im Oktober nach Uganda geflogen, in der Einfachheit, wie wir alle waren. Wir haben knapp ein halbes Jahr in einem Rohbau gehaust mit 10 Mann. Auf dem Fußboden geschlafen und angefangen an einer kleinen Schule für Kinder zu kochen. Die Schule war direkt an den Slums von Kampala. Und wir sind dann jeden Tag durch diese Slums durchmarschiert, weil auf der anderen Seite von den Slums war der Markt. Und da sind wir jeden Tag durchmarschiert. Und Gott hat uns so viel Gunst geschenkt, dass wir nach einem halben Jahr für 250 Kinder täglich Mittagessen gekocht haben. Mit den ganzen kaputten Typen. Ja, und Zeichen und Wunder sind geschehen. Dann haben wir direkt in dem Gebiet, wo wir gekocht haben, haben wir 3 Häuser vom Herrn dazu bekommen, sodass wir anfangen konnten, haben die ersten Leute aufgenommen, ja, und haben die geschult, dann haben wir eine Gemeinde gegründet. Sag nicht, ich muss perfekt sein. Lasst uns ablegen, den Perfektionismus. Weil dieser Perfektionismus neigt immer dazu, eine Entschuldigung zu haben, ich bin nicht gut genug, was zu tun. Du musst es nicht tun, der Herr möchte es durch dich tun. habe eine Leidenschaft. Ihr macht hier eine Arbeit, das ist eine, da musst du eine Leidenschaft haben, um so eine Arbeit zu machen. Du musst eine Leidenschaft haben, um mit Kindern unterwegs zu sein. Du musst eine Leidenschaft haben, ich habe mir die Region dort beim Herfahren so ein bisschen angeguckt, ja, und habe gedacht, das ist der typische Plattenbau-Area. Ja. Und das ist ein sozialer Brennpunkt, das wissen wir alle. Und du musst eine Leidenschaft haben, um hier zu stehen und die Anfechtungen auszuhalten, damit du siehst, wie Gott anfängt, seine Liebe zu offenbaren, mit Menschen zu arbeiten. Wir sind nicht da, damit wir auf perfektem Ackerboden arbeiten, sondern wir sind da, um die Werke Jesu Christi zu tun und durch Galiläa, Samarien und sonstige Ortschaften zu wandern, was er ja lang genug gemacht hat. Da war auch eine Leidenschaft für die verlorene Welt da. Deshalb ist er gekommen. Und deshalb hat er seinen Dienst getan und deshalb hat er uns gezeigt, wie wir es tun sollen. Und das ist der Punkt, wo er uns alle abholen möchte und sagt, hey, ich berufe euch da hinein, verkündigt das Evangelium, tut den Menschen Gutes, lasst sie Anteil haben von meiner Liebe. Liebe die Menschen aus der Finsternis in mein Reich hinein. Das ist das, was die Leidenschaft Christi ausmacht. Und das ist das, was in uns brennen sollte. Diese reine, pure Agabeliebe, die dich zu allem befähigt, wenn du Gott erlaubst, in deinem Herzen zu sein, wenn du Gott die Möglichkeit gibst, Vater, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich bin da, ich bin dankbar, ich möchte in deinem Reich dienen, mit denen Dingen, die du mir gegeben hast. Jeder von uns hat Gaben bekommen. Sitzt hier irgendjemand, der keine Gabe von Gott hat? Amen. So fragt den Herrn, was ist mein Dienst, wo kann ich meine Gabe einbringen? Und es geht nicht darum, dass deine Gabe unbedingt das Mikrofon sein muss. Ich wäre froh, wenn ich ab und zu möchte ich gar kein Mikrofon haben. Ab und zu möchte ich einfach Menschen lieben in dem Alltag, Menschen herauslieben. Was mir Gutes widerfahren ist, Menschen weiterzugeben, sie Anteil haben zu lassen an dem. Und du kommst nicht zu kurz, wenn du dich nach Menschen ausstreckst. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, dann komme ich dann nach Uganda, wir haben dann angefangen, haben die Arbeit dort gemacht. Ja, dann habe ich einen Unfall gehabt, ich bin in eine Glasscheibe eingefallen, habe mir die ganze Hand aufgeschnitten, bis auf die Knochen runter, Sehnen kaputt, Schlagader offen, alles kaputt, Muskeln kaputt. Ja, und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ich soll nach Deutschland zurückfliegen. Ich habe zwischendurch noch in Uganda geheiratet, eine Frau, die ich aber noch in der Reha-Arbeit kennengelernt habe. Ja, die hat dann, ich habe die angeguckt, wir haben uns kurz bevor ich abflog, wir kannten uns ja eigentlich schon 1,5 Jahre, irgendwie so. Und dann irgendwann kam sie dann zu mir und hat mir gestanden, dass sie verliebt ist in mich. Mir war sie auch nicht ganz unsympathisch. Dann bin ich aufgestanden, bin zu meinem Pastor gegangen und sage, Olli, wir müssen reden. Er sagte, was ist denn los? Sage, Olli, ich glaube, ich habe mich verliebt. Ach du lieber Himmel. Ja, und was mache ich jetzt mit Afrika, mit Uganda? Sag ich, verstehe deine Frage nicht ganz. Naja, wenn du jetzt verliebt bist, dann sag ich, verstehe deine Frage nicht. Mein Ticket, der Termin Oktober ist für mich völlig klar. Ich fliege im Oktober nach Kampala. Da gibt es für mich überhaupt kein Vertun. Das habe ich ihr auch schon gesagt. Und wenn sie wirklich verliebt ist in mich, weiß er, wo sie mich findet. Ich bin im Oktober geflogen, im Januar war die junge Frau in Kampala. Und dann haben wir in Kampala geheiratet, Olli ist extra gekommen, so. Und dann sind wir heimgeflogen, wegen meinem Unfall. Und irgendwann sagt meine Frau zu mir, ich weiß nicht, ich komme mit dem Klima. Ja, der Klimawandel war damals schon aktuell. Aber auch da habe ich festgestellt, dass es nicht um, naja, lass mir das Thema. Und dann habe ich zu meiner Frau so angeguckt und habe gesagt, weißt du was, ich glaube, du gehst mal zum Arzt. Der Klimawandel ist mittlerweile 28 Jahre alt, heißt Niklas. Ja. Und das war dann auch ein Grund, sie wollte dann nicht mit dem Baby wieder zurück in Afrika, also sind wir da geblieben. Ich will auch nicht überall rein, ich will nur eine Story machen. Und tatsächlich ist es mir passiert, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ja, tatsächlich bin ich am verkehrten Moment abgebogen, bin tatsächlich rückfällig geworden, ich bin richtig rückfällig geworden. Ja, weil der Punkt in Uganda sind einige Dinge gut gewesen, einige Dinge sind nicht gut gewesen und nachdem ich heimgeflogen bin, war für mich, und da kam so die menschliche Entscheidung, das hast du verkackt, Conny, da brauchst du nicht mehr weitermachen. Ich habe gedacht, Gott ist durch mit mir. Das war so meine ganze normale, weltliche Auffassung zu dem Zeitpunkt, wo wirklich alles auf mich eingeprasselt ist, wo ich gesagt habe, das bestätigt eigentlich das, dass Gott auch nicht in der Lage ist, mein kaputtes Leben in Ordnung zu bringen, weil das ist wie immer, ich fange gut an und ende im Desaster. Und dann hat Gott mich wieder nach Frankfurt zurückgeführt. Bis auf eine Parkbank. Hat mich zusammenbrechen lassen. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei hat mich geholt, hat mich ins Krankenhaus. Und dann kommt für mich der entscheidende Moment. Ich mache die Nachttischschublade von dem Krankenbett auf. Liegt eine Bibel drin. Nicht außergewöhnlich im Krankenhaus. Ich schlage die Bibel auf und lese: Ja, und der verlorene Sohn kam heim. Ich denke, Gott, du hast echt Humor. Ich bin hier völlig down, völlig fertig, völlig durch mit dem Leben. Und du sagst, du gehst heim. Das hat für mich heimgehen, hat für mich bedeutet, ich muss meinen Pastor anrufen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe mich so geschämt. Ich war so down mit dem, was passiert ist, dass ich gesagt habe, den kann ich nicht anrufen. Der redet nicht mal mit mir. Ja, aber kühn wie ich war, habe ich meine Frau angerufen. Habe zu ihr gesagt, ruf den mal an. Fühl mal vor, wie es aussieht. Und dann hat er zur Antwort gegeben, ja, es wird Zeit, dass er kommt. Ich warte schon die ganze Zeit auf ihn. Also Gott hat immer einen Plan mit dir und Gott wird dich nicht aufgeben. Und das, wisst ihr, die Bibel sagt aktuell, du kannst nie tiefer fallen wie in die Hand Gottes. Hör nicht irgendwelchen dummen Lügen von irgendwas zu, was in deinen Kopf hinein will, sondern nimm das Wort Gottes, stell dich auf das Wort Gottes und sag, egal wie mein Umstand im Moment aussieht, egal wie hoffnungslos meine Situation ist, egal wie herausfordernd meine Situation ist, gerade für die, die da angesprochen sind, egal wie herausfordernd deine Situation sein mag, egal wie es aussieht, egal wie hoffnungslos das ist, ich will dir eins sagen, wenn Gott in der Lage ist, aus dem hoffnungslosen Typ, der unter der Brücke kaputt gelegen hat, jemand zu machen, der 30 Jahre später in 17 Nationen der Welt war, zum Predigen, dann wird er dein Problemchen auch lösen können. Amen. Es wird Zeit, dass wir aufstehen gegen die Dinge, die uns festhalten sollen. Es wird Zeit, einen Gott lebendig zu machen, denn er ist ein lebendiger Gott. Er möchte durch dich und durch dich wirken, egal an welchem Ort, egal in welchem Dienst. Er will es durch dich. Gott hat so eine Idee gehabt, er hat sich entschlossen, es mit uns zu machen. Er wäre in der Lage, alles alleine zu machen, aber er hat sich entschlossen, es mit dir und mit mir zu machen. Sorry? Wiederhol's nochmal.
Ich sage, das ist das ganze Thema. Ich habe ein Buch darüber geschrieben.
Wunderbar. Ja. Das ist genau der Punkt, der entscheidende Punkt. Es ist nicht so, dass Gott mitleidig auf dich herunterguckt und sagt, ach du armes Haschel, ich weiß ja auch nicht, aber na gut, meine Güte, jetzt lassen wir es halt mal mit dir so. Mach mal da weiter, am Ende der Zeit hole ich dich einfach in den Himmel. Aber bis dahin lasse ich dich hier suffern. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist unser himmlischer Vater, der sich um seine Kinder kümmert, weil er seine Kinder liebt. Und egal wie alt du heute bist, du bist sein Kind. Und er möchte dir Gutes tun und er möchte mit dir unterwegs sein. Und es macht eine Riesenfreude, im Reich Gottes unterwegs zu sein. Es macht eine Riesenfreude, so eine Arbeit hier aufzubauen, auch wenn es herausfordernd ist. Auch wenn es Challenge ist. Auch wenn Widerstände da sind. Unser Leben besteht aus Widerständen. Aber ich kenne einer, der, wenn den Bohrer ansetzt, dann hört jeder Widerstand auf. Mein Jesus ist in der Lage, alles zu tun. Und er hilft dir und er hilft dir. Und das ist genau das, was er im Moment tut. Er ruft genau die Generation heraus. Und deshalb bin ich so dankbar für eure Arbeit, auch für die ganzen Jugendlichen, die hier sind. Gott hat einen Plan für euch. Gott möchte mit dieser Generation Geschichte schreiben. Und wir sagen nicht nur History Maker, weil es mal gut klingt, sondern er will tatsächlich Geschichte schreiben. Mit euch, mit den Jugendlichen. Wer hat schon mal mitbekommen, dass da draußen die Welt im Moment upside down ist? Dass alles den Bach irgendwie runtergeht, dass nichts mehr irgendwo in Fugen drin ist, nichts mehr irgendwo festhält. Wir brauchen einen Gott, der uns in seinen Ordnungen festhält und uns stärkt. Und die Welt da draußen braucht einen Hoffnungsträger und dieser Hoffnungsträger bist du. Amen. Und du. Und du. Kannst noch zerdrückt gucken. Du bist ein Hoffnungsträger Gottes. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so den Eindruck, ich habe den richtigen herausgepickt. Kann das sein? Gott ruft jedem Einzelnen heute Morgen hier zu. Lass, komm näher zu mir. Lass mich lebendig werden in dir. Und ich möchte denen sagen, die schon länger im Glauben sind, lasst uns Mentoren und Väter und Mütter sein für diese Generation. Die brauchen es. So wie ich unter der Brücke gesagt habe, meine Tochter hat ein Recht auf ihren Vater, so hat die Generation ein Recht auf Väter und Mütter in Christus. Ja, lasst uns zusammenarbeiten. Wisst ihr, es gibt im Alten Testament gibt's die Geschichte von Abraham und Isaak. Schon mal jemand gehört? Zeig, dass du schon mal Bibel gelesen hast. Der geht heute Mittag und sagt, ich setze mich nie mehr in die erste Reihe. Und in der Geschichte heißt es dann irgendwo, und sie ließen die Knechte zurück und Isaak trug das Holz. Und Abraham hat das Feuer getragen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Feuerträger und das Holz zusammenkommen, damit das Holz angezündet werden kann. Dass das Feuer auf das Holz fällt und wirklich eine Flamme hervorbringt. Dieses verzehrende Feuer, dieses nicht ausgehende Feuer, dieses Feuer des Heiligen Geistes auf eine Generation gelegt wird und sie begleitet wird, damit dieses Feuer in einem richtigen Großflächenbrand entfacht werden kann. Ein Feuer, das von hier aus über dieses ganze Viertel her gehen wird. Ein Feuer, das angezündet wird durch diese Kids, durch eure Jugendarbeit. Ja, das angezündet wird, dass sie rausgehen und da draußen den Kids, die in den Skateranlagen, die beim Kiffen sind, die beim Drogen sind, die beim Dealen sind, in der Prostitution hängen, dass diese Kids abgeholt werden von der Liebe Gottes. Weil das Einzige, was sie retten kann, ist die gelebte Liebe für eine verlorene Generation. Das Einzige, was ihnen hilft, ist, liebt sie, wie sie sind. So wie der verlorene Sohn zum Vater gekommen ist und er nicht erst in die Dusche musste, sondern der Vater, als ihn sah, ist er auf ihn zugelaufen, hat ihn umarmt. Genauso müssen wir unsere Kids empfangen. Genauso hat mich mein Pastor empfangen. Egal, was ich gemacht habe, im Nachhinein, ich habe ihn bewundert, mit welcher Geduld er mich ertragen hat. Und er kam einmal zu mir und er hat gesagt, Conny, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber was soll ich denn machen? Gott hat mir gesagt, er liebt dich. Was bleibt mir übrig? Und wenn Gott anfängt, dich zu lieben, dann liebt er dich durch. Und er braucht Gefäße, durch denen seine Liebe durchfließen kann. Und das ist das, was ich leidenschaftlich gern mache. Wir haben im Moment ein Barmherzigkeitssender. Jede Gemeinde hat so ihr eigenes Ding. Wir haben ein riesen Barmherzigkeitssender, wo wir Kleidung drin haben, wo wir Lebensmittelausgabe haben, wo wir Kaffee und Kuchen machen, wo wir Mittagessen austeilen. Ja, einfach um die Liebe Gottes, die Barmherzigkeitswerke wirklich lebendig den Menschen zu leben. Und da haben so viele Menschen schon zum Glauben gefunden. Ja, gerade wir haben Lebensmitteltüten verteilt. Amberg hat ungefähr 45.000 Einwohner. Und wir haben 2023 habe über 1000 Lebensmitteltüten in Amberg an bedürftigen Leuten ausgegeben. Und das ist alles aus der Arbeit heraus entstanden, weil irgendjemand sich berufen hat lassen, eine Reha-Arbeit zu machen. Und aus dieser Reha-Arbeit ist eine Gemeinde entstanden. Und aus dieser Gemeinde ist der Barmherzigkeitssender entstanden, ein Missionswerk. Wir sind in Nigeria unterwegs, wir sind in der Slowakei unterwegs, wir sind in der Ukraine unterwegs. Ja, es ist einfach das, was Gott daraus gemacht hat. Du hast keine Ahnung, was Gott aus dir machen kann, wenn du Ja zu ihm sagst. Wenn du wirklich Ja zu ihm sagst. Wenn du deine ganzen gesellschaftlichen Barrieren mal auf Seite legst. Ja, ich meine, so ein Typ wie ich, der hat eine große gesellschaftliche Barrieren. Ich bin gesellschaftlich Barrieren aufgewachsen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, hey, was sollen denn die Leute über mich denken? Die reden ja schon, sag ich. Du weißt was, ich will dir ganz ehrlich sagen, solange sie über mich reden, denken sie auch noch an mich. Ist mir egal. Ja, das ist so. Ja, ob das gut oder schlecht ist, aber du bist noch in Erinnerung. Aber wisst ihr, das ist doch das Entscheidende. Lass uns doch die Dinge tun, die uns Gott auf das Herz legt. Ja, und ich habe festgestellt, ich habe ja genug Heilung gebraucht, das kann man ja wahrscheinlich erahnen. Aber ich habe festgestellt, dass dieser Gott am besten dich heilt und am besten unterwegs ist mit seiner Heilung. Wenn du dich nicht so arg um dich selber kümmerst, sondern um das kümmerst, was Gott dir sagt, was du tun sollst. Amen. Dann stehst du Gott beim Heilen nicht im Weg rum. Ja, das ist wie wenn du zum Arzt gehst, ja, und der Arzt gibt dir die Diagnose und sagt, du hast das und das, und dann erklärst du dem Arzt, was er zu tun hat. Weiß jemand zufällig, von was ich... Lass die Hände unten. Ja, aber das ist oft so. Ja. Und ich möchte einfach, wisst ihr, ich möchte damit wirklich zum Ende kommen und sagen, guckt, ich habe jetzt in 30 Jahren, ich habe wirklich viel erlebt in diesen 30 Jahren, alle Höhen, alle Tiefen durch, aber ich weiß, dass alles, was ist, ja, und wenn du deine Bibel richtig liest, wirst du sehen, auch wenn du eine Geschichte als Beispiel von Josef nimmst. Josef hat eine Berufung gehabt für sein Leben. Und die war festgeschrieben, diese Berufung. Aber deswegen war er trotzdem im Sandloch gesessen. Und deswegen ist er trotzdem nach Ägypten verkauft worden. Und deshalb ist er trotzdem im Gefängnis gelandet, um anschließend in seine Berufung hineinzukommen. Alles, was Gott macht mit uns, hat immer einen Sinn. Vertraue ihm. Egal, wie deine Lebenssituation aussieht, durch die Gott dich durchführt, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung ist. Wenn wir wissen, unser Gott ist für uns, wer bitte soll denn gegen uns sein? Und Gott hat sich nicht an deine Werke gebunden, damit er mit dir unterwegs ist, sondern Gott hat sich an sein eigenes Wort gebunden. Er hat sich gebunden an die Visionen, an die Verheißungen, die er nieder hat schreiben lassen. Und das ist sein Beweggrund, mit dir unterwegs zu sein. Weil er gesagt hat, ich habe gesprochen und es wird sein. Amen. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Sag, Herr, ich habe keine Ahnung, was du mit mir vorhast. Aber wenn du sagst, dann wirst du es tun. Weil du bist kein Lügner, du bist auch kein Mensch. Sondern du bist Gott, der ohne Ansehen der Person handelt, sondern nur gemäß deines Wortes. Und das ist die Hoffnung, die wir alle haben dürfen, ja, wenn wir in diese Woche hineingehen, dass wir sagen, oh Herr, keine Ahnung, was du machen willst. Herr, du siehst mein Problem, du siehst meine Situation, du siehst mein Struggle, du siehst mein Ärger in den Finanzen, du siehst mein Ärger mit der Familie, du siehst mein Ärger mit den Kindern, du siehst da, wo ich gedanklich noch festhänge, wo ich unrein bin, whatever. Herr, du siehst all diese Dinge. Und ich gebe dir das auch alles, dass du es wegnimmst. Zeig mir, was ich tun soll. Mach, was immer du tun willst. Aber sag mir, was ich tun soll. Zeig mir, was ich tun soll. Und du bist nicht zu jung, im Reich Gottes das Evangelium zu verkünden. Egal, wie alt ihr seid. Egal, ob du im Altenheim bist. Aber hier sind ja lauter Junge, habe ich gesehen. Ja, ich bin ja auch jung, also... Egal, wo du stehst in deinem Leben, du bist nie zu jung, zu alt, zu was weiß ich nicht, sondern du bist berufen, das Evangelium zu verkünden. Und für mich ist die Verkündigung des Evangeliums nicht die Bibel in die Hand nehmen und jemanden um die Ohren schlagen, sondern die Verkündigung des Evangeliums ist für mich definitiv, liebe Menschen, wie Christus dich geliebt hat. Und wenn du anfängst, Menschen zu lieben, dann kannst du sie ins Wort mit hineinnehmen und dann wirst du merken, sie hören dir zu. Weil wenn Gott spricht, kommt eine Autorität, die dich zum Zuhören bringt. Ich war oft in Veranstaltungen gesessen, wo ich mir dachte, was soll ich denn? Ja. Aber Gott spricht und wenn Gott spricht, ja, mach es lebendig. Mach kein Ritual aus deinem christlichen Leben, sondern lebe. Ich möchte einen Satz zum Schluss sagen, genieße dein Leben. Genieße dein Leben. Und dein Leben zu genießen, brauchst kein dickes Bankkonto und Urlaub oder sonst was. Genieße dein Leben mit der Dankbarkeit. Ich bin erlöst, ich bin errettet, meine Schuld ist mir vergeben. Nehmt alle, ich weiß, wie meine Zukunft aussieht. Ich kann das genießen. Ja, im Prediger heißt es, genieß dein Leben. Ja, und das, glaube ich, dürfen wir alle lernen, unser Leben zu genießen, um gleichzeitig für den Herrn unterwegs zu sein. Und da ist jeder von uns, der hier sitzt, mit dabei und jeder kann dabei sein. Amen. Amen. Halleluja. Darf ich das Wort von dem jungen Mann nochmal aufgreifen? Und ich möchte wirklich fragen, wenn du den Mut hast, dass du in einer Situation bist, die für dich herausfordernd ist. Wenn dich das trifft, dann sei so gut und steh gerade mal auf. Ich hab gewusst, ich habe mir den richtigen rausgepickt. Aber dir kann ich eins sagen, dein Kampf ist schon vorbei. Der Herr hat es erledigt, du musst nur Ja zu ihm sagen. Einfach gehen, nicht da, da. Das ist der entscheidende Punkt. Du willst es da oben machen, aber du musst es mein Herz machen. Ja, du musst es einfach mit Vertrauen machen. Einfach losgehen und sagen, keine Ahnung, Herr, wie du es machen willst. Aber eins weiß ich ganz sicher, für dich. Und er ist da. Er will dich gerade im Moment an der Hand nehmen. Und sagen, komm, mein Sohn, ich bin mit dir. Vertrau mir. Vater, ich möchte jeden Einzelnen, der hier steht. Ach, wir machen das anders. Kommt hier vor. Kommt hier vor. Vielleicht schmeiße ich euch in Ordnung ein bisschen durcheinander, aber das bin ich gewöhnt. Das kennt man, wenn man mich einlädt. Halleluja. Ja, ja. Die Kämpfer vorm Herrn. Halleluja. Bringen wir die Dame da noch dazwischen rein? Oh, Halleluja. Vater, ich möchte erstmal Dank sagen für die Gemeinde, Herr. Danke für dein Wort, Vater. Aber danke auch, Herr, dass du gesprochen hast. Dass du durch den Bruder gesprochen hast. Und wenn du sprichst, Herr, du sprichst nicht, damit wir unterhalten werden. Du sprichst, dass sich was verändert. Wenn immer du sprichst, Herr, verändert sich irgendwas in unserem Leben. In den Situationen. Vater, und so möchte ich wirklich beten für jeden Einzelnen, der sich hier hingestellt hat und sagt, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche eine Veränderung, ich brauche eine Hoffnung, ich brauche einen Durchbruch, ich brauche in meiner Situation dein göttliches Eingreifen. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst, Herr, und dass du ihn freisetzt von all diesen Hinderungen, von den Blockaden, Herr, die auf ihn liegen, Vater, ich preise dich dafür, lass dein Segen auf meinen Bruder kommen, in Jesu Namen, und setz ihn frei, Vater. Lass dein Feuer auf die Frau kommen, Vater, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, dass Hoffnung in ihr aufkommt.